Ja, du hast es gerade eben schon gesagt. Meine Predigt soll heute ein Auftakt sein von dem Thema Mission, könnte man sagen. Das Thema Mission, wie ihr es sozusagen versteht oder wie ihr euch sozusagen damit weiter auf einen Weg begeben wollt. Ich habe ein bisschen, sage ich jetzt mal, von eurer Gemeinde mitbekommen, was in letzter Zeit hier so gewesen ist, also über die Ruth, über den Bernd. Auch schon mal vor viel, viel längerer Zeit waren manche von euch mal an so einem Forum kleiner Gemeinden beteiligt. Da haben wir mit verschiedenen kleineren Gemeinden aus dem Ruhrgebiet überlegt, was macht denn für kleine Gemeinden Sinn, was können kleine Gemeinden bewegen. Von daher habe ich so ein klein bisschen eine Ahnung, was bei euch passiert, aber nicht wirklich intensiv. Ich weiß, dass also Tobias Meisinger, ne, euer ehemaliger Pastor, mit dem war ich ein bisschen verbunden, auch mit seiner Frau, die kenne ich schon von Ewigkeiten, von irgendeinem Workshop. Michael Neumann war mal mein Jugendpastor, der war jetzt sozusagen als Interimspastor bei ihm. Also ich war sein Zivi vor langer, langer Zeit. Also es gibt so ein paar Connections nach Oberhausen. Und dann habe ich mich mal mit eurer Gemeindeleitung getroffen, vor halbem Jahr ungefähr irgendwie. Und wir haben so gemerkt, das Thema Mission ist ein Thema, mit dem ihr euch auch beschäftigen wollt. Das freut mich sehr, weil es für mich eins der Themen ist, die ich am allerwichtigsten finde, die ich absolut zentral finde. Ich sage mal ein bisschen so in zwei, drei Sätzen, wie ich dazu komme, zu dem Thema Mission. Ich bin vor 7 Jahren bin ich noch Jugendpastor in Westfalen gewesen. Damals gab es den Landesverband Westfalen noch. In Gelsenkirchen, da drüben war das Jugendwerk. Und wenn man Jugendpastor ist, dann ist es irgendwie immer wichtig, aktuelle Trends irgendwie zu kennen, zu wissen, was in der Jugendszene so los ist, was ist der letzte Schrei, was geht ab und so weiter. Also die Dinge, die total neu und wichtig sind. Und man versucht irgendwie gesellschaftliche Trends zu erspüren und zu überlegen so, hey, was müssen wir jetzt als Kirche machen, um auch irgendwie top aktuell zu sein und irgendwie an den Trends der Zeit dran zu sein. Hat mir auch Spaß gemacht. War auch gut. Ist für Jugendliche, junge Menschen, glaube ich, auch gut. Dann haben die beiden Landesverbände Rheinland-Westfalen ihre Fusion beschlossen und haben gesagt, wir stellen jemand an für Gemeindeentwicklung und Mission. Und dann haben die mich gefragt, ob ich das gerne machen will. Und dachte so, boah, finde ich super interessant, mache ich. Aber dann musste ich mal so überlegen, so, okay, bisher warst du so dieser Jugendpastor-Typ so, ne? Und jetzt auf einmal bist du für Themen zuständig, die die gesamte Gemeinde betreffen. Bist jetzt nicht mehr irgendwie der flippige junge Typ, der halt jugendmäßige Sachen machen soll, so, ja, sondern jetzt musst du dir Gedanken machen, was ist denn für die gesamte Gemeinde relevant? Und das war auf einmal ein ganz anderes Thema. Und ich würde jetzt mal sagen, ich mache hier eine ganz radikale Abkürzung, aber mein Weg des Nachdenkens über Gemeinde hat letztlich dazu geführt, dass ich sagen würde, Mission ist eins der wichtigsten Themen, wenn es um Gemeinde geht. Und das ist ja auch das, was ich heute in der Predigt ein bisschen beleuchten will, aber auch in dem Workshop, in den 3 Workshops, die wir demnächst hier haben werden, dass ich sagen würde, Mission ist absolut zentral. Es gibt einen Satz, der das absolut auf den Punkt bringt, der lautet, Mission ist nicht das, was eine Gemeinde auch noch macht, so wie eine Veranstaltung, die man eben auch noch macht ab und zu, sondern Mission ist das, was eine Gemeinde ausmacht. Nochmal der ganze Satz. Mission ist nicht das, was eine Gemeinde auch noch macht, sondern das, was eine Gemeinde ausmacht. Ist eine ziemlich steile These, zu sagen, Mission ist das, was eine Gemeinde ausmacht. Ist vielleicht ein bisschen arg pointiert, aber meiner Meinung nach ist es schon so, dass Mission ein absolut zentrales Thema ist. Wenn ich aber in unsere Gemeindelandschaft schaue, in das, was wir so alles machen, was Gemeinden hier und Gemeinden da machen, dann erlebe ich, dass es relativ viele Gemeinden gibt, die sagen würden, ja, Mission ist irgendwie auch ein bisschen ein schwieriges Thema geworden. Und wir wissen gar nicht so richtig, wie wir das eigentlich machen wollen. Wir können irgendwie relativ genau sagen, was wir nicht mehr so passend finden und was irgendwie nicht mehr funktioniert und was uns nicht entspricht. Aber wir können nicht so richtig sagen, was Mission jetzt eigentlich ist, was wir so genau verstehen wollen unter Evangelisation und Diakonie, was irgendwie gemeinsam Mission ist. Wir merken auch, wir können gar nicht so das Thema Mission und unser eigenes Gemeindeverständnis so in eins bringen. Und wir müssen da eigentlich nochmal neu drüber nachdenken. Und das finde ich gut, dass ihr eine Gemeinde seid, die das auch sagt. Die sagt, wir wollen da nochmal neu drüber nachdenken. Wir wollen so einen Workshop machen und wir wollen da mal anfangen mit. Ich erzähle euch eine Geschichte aus Sri Lanka, die für mich eine Art von Mission beschreibt, die für mich neu war, die für mich interessant war, wo ich gemerkt habe, auch mein eigenes Missionsverständnis, da muss ich mal ein bisschen was ändern. Diese Geschichte habe ich in einer christlichen Zeitschrift gefunden, die irgendwie eines Tages in meiner Zeitung lag, ein bisschen drin rumgeblättert und dachte so, ah ja, okay, interessant. Und dieser Artikel, da geht es um Gemeindegründung in Sri Lanka durch die methodistische Kirche. Und sie haben ihren Missionaren etwas aufgetragen, was ich ziemlich abgefahren finde. Sie sagen nämlich, wenn wir Missionare nach Sri Lanka schicken, in die Stadt XY, dann sagen wir ihnen als allererstes, ein halbes Jahr macht ihr jetzt nichts. Nichts Christliches. Ihr macht keine Gottesdienste, ihr macht keine Bibelkreise, ihr predigt nicht, ihr verteilt keine Traktate, ihr seid einfach nur da. Geht da mal hin, schaut mal, wie die Leute da leben, was die beschäftigt, was in dieser Stadt los ist, was es vielleicht kommunal für Herausforderungen gibt. Spürt einfach mal, was an diesem Ort los ist und kommt mal in Kontakt mit den Menschen. Ihr dürft beten für euch so, ihr dürft betend durch die Straßen laufen und euch diese Stadt sozusagen betend erschließen, aber predigt nicht und macht keine missionarischen Veranstaltungen, sondern spürt erstmal, was hier los ist. Lernt erstmal diesen Ort kennen. Und die Missionare haben also keine besondere Strategie, keine Veranstaltungsformen, nix, sondern sie fahren dahin und dann lassen sie sich einfach mal auf diesen Ort ein. Und alles, was sie dann machen, entsteht aus diesem ersten halben Jahr, in dem sie in Anführungszeichen nichts machen. Ist eine Art und Weise, Mission zu denken, die ich neu finde, die ich anders finde. Ich kenne Mission, die irgendwie gut vorbereitet ist und wir fahren dahin und wir haben eine Strategie und wir haben schon irgendwie alles im Gepäck und jetzt geht's los. Auch Veranstaltungen, die wir selber machen, sind oft so, dass es alles schon durchdacht ist und es gibt Formate und es gibt Vor- und Nachbereitung und pipapo. Aber einfach mal zu sagen, Mission bedeutet, sich vollkommen auf das einzulassen, was da ist. War für mich so ein neuer Gedanke. Und ich will euch einen Bibeltext vorstellen, in dem ich auch eine ganze Menge neue Gedanken gefunden habe. Ein Bibeltext, den wir wahrscheinlich, viele von euch, schon ganz gut kennen und man so ein eigenes Verständnis davon schon entwickelt hat. Aber so ähnlich wie die Christen in Sri Lanka oder die Methodisten in Sri Lanka eine andere Art von Mission machen, als ich sie jetzt sozusagen kennen würde, möchte ich euch den Bibeltext vielleicht mal ein bisschen anders vorstellen, als wir den normalerweise kennen. Zumindest auch anders, als ich ihn bisher kannte. Ich habe mich bemüht, ein paar neue Entdeckungen da drinnen zu machen. Das ist der Text aus Lukas 10, Verse 1 bis 12, in dem es um die Aussendung der Jünger geht. Also man könnte auch sagen, die Sendung, lateinisch Missio. Also in diesem Text geht es um die Mission der Jünger. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei zu zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, Auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch ihr sollt wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher ergehen an jenem Tage als dieser Stadt. Ich werde den Bibeltext jetzt nicht so Vers für Vers auslegen und sozusagen da so einen exegetischen oder biblischen Zusammenhang herstellen, sondern ich werde es diesmal so machen, dass ich einfach einzelne Aussagen dieses Textes, die mich irgendwie angesprungen haben, auf eine Art und Weise auslegen werde, man könnte sagen, wie sie mir gefällt. Oder wie sie mir sozusagen zugesprungen, mich angesprungen hat. Es ist also nicht sozusagen so eine exegetische Auslegepredigt, sondern einzelne Dinge nehme ich einfach mal raus und gebe euch meine Gedanken dazu wieder. Also nicht zum Beispiel, was ich jetzt nicht machen werde, ist jetzt über die Zahl 72 reden, was sie bedeutet im Alten Testament, was für Parallelen man da innerbiblisch ziehen kann, sondern ich lasse den Vers sozusagen einfach mal weg. Es waren 72, vielleicht waren es auch 70, vielleicht waren es auch 84, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber der erste Satz, der mir wichtig ist, ist, die Ernte ist groß, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er aussende, dass er Arbeiter aussende. Früher habe ich das eher so verstanden, okay, die Ernte ist groß, das bedeutet, die Ernte an Seelen ist groß. Und Jesus schickt jetzt seine Jünger aufs Missionsfeld, um die Seelen zu ernten. Und das ist sozusagen, das passiert dann dadurch, dass die Jünger vor ihm herziehen und predigen. Aber wir Baptisten, wir sind ja Menschen, die die Bibel sehr ernst nehmen und manchmal auch ganz wörtlich nehmen. Und das könnte man ja einfach mal machen. Zu sagen, also Jesus schickt seine Jünger vor sich her und sagt, Leute, es ist gerade Erntezeit, es gibt richtig viel Arbeit zu tun. Und ich schicke euch aus in die Dörfer und das Erste, was ihr machen solltet, ist, helft den Leuten doch einfach bei der Arbeit. Das ist bei uns jetzt heute nicht mehr so der Fall. Meistens machen das irgendwelche Erntemaschinen, die in Anführungszeichen niemand von uns bedienen könnte. Wir können also jetzt nicht, sage ich jetzt mal, von Oberhausen nach Mülheim gehen und sagen so, hey, wir helfen euch mal irgendwie den Weizen zu schneiden. So, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Aber stellt euch mal vor, Jesus hätte das einfach gesagt. Er hat gesagt, es ist Erntezeit. Ich schicke euch jetzt nach Mülheim und ihr kommt dann irgendwie so durch die Ruhrauen da und da helft ihr einfach mal den Leuten, den Weizen einzubringen. Oder mein Herr könnte es auf heute übertragen und sagen, schaut doch einfach mal, was die Leute wirklich brauchen. Geht als Missionare und Missionarinnen nicht in die Nachbarschaft und sagt, hey, wir haben euch das und das zu bieten, sondern fragt doch mal, wo kann ich dir helfen? Bei dem einen kannst du vielleicht helfen, den Garten umzugraben. Beim nächsten kannst du vielleicht helfen, die Winterreifen runterzuziehen und die Sommerreifen draufzuziehen. Und bei dem Übernächsten ist es wieder ganz was anderes, was du helfen kannst. Was wäre es, wenn wir sagen würden, dieser Vers, die Ernte ist groß, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende, bedeutet einfach, schaut euch mal um, wo ihr den Leuten bei der alltäglichen Arbeit helfen könnt. Bei dem helfen könnt, was in ihrem Alltag gerade dran ist. Was vielleicht auch schwer ist und was sie alleine nicht hinbekommen. Also nicht, haltet ihnen eine Predigt über irgendwas, was sie vielleicht gar nicht interessiert, sondern seid ihnen einfach gute Nachbarn, helft ihnen einfach bei dem, was sie gerade machen, bietet euch an und macht vor allem nicht Dinge, die sie nicht interessieren. Ich habe so das Gefühl, wir versuchen als Gemeinden oft, Leute in unsere Häuser reinzubekommen mit irgendwas, wo wir denken, das könnte irgendjemand interessieren. Das könnte doch vielleicht mein Nachbar toll finden, weil der interessiert sich halt für klassische Musik. Drehen wir es doch mal um und sagen, wir verlassen unsere Gemeindehäuser, gehen zu unseren Nachbarn, vielleicht denjenigen, die hier um die Gemeinde rumwohnen und sagen, wie kann ich eine Hilfe sein? Was kann ich dir Gutes tun? Was brauchst du? In Vers 3 heißt es, tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe. Das ist jetzt nicht so mein Vers, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also da ist mein Geldbeutel, da ist meine Tasche, hier sind meine Schuhe, da ist noch mein Handy, mein Laptop. Ich habe im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, alles dabei. Ja? Also ich habe immer mein Büro dabei. Auf meiner Festplatte, auf meinem Stick und so weiter, alles drauf. Ja, ich bin, wie würde ich sagen, wenn ich diese Tasche dabei habe, dann habe ich alles dabei, was ich brauche. Ja. Und dann steht hier, trag keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe. Wenn ich das aufs Thema Mission übertrage, könnte ich mal sagen, tragt keine missionarische Ausrüstung bei euch. Keine Traktate, keine Einladungen, keine kleinen Johannesevangelien, die man verteilen kann. Diesen ganzen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Kram, den wir oft dabei haben, wenn es ums Thema Mission geht. Seid doch mal ganz unvorbereitet, nur ihr selber. Ich kenne so Missionsveranstaltungen, die sind so, ein Jahr vorher macht man die Termine, ein halbes Jahr vorher fängt man an mit solchen Schulungen, wie man irgendwie missionarische Gespräche führt, dann macht man so Strategien, wer verteilt die Traktate in der Straße, in der Straße, in der Straße, so, und dann überlegt man schon so ein Nacharbeitsprogramm und dann werden Leute geschult für Veranstaltungen, die danach kommen und so weiter. Und dann macht man ein riesen Thema daraus und ein, sag ich jetzt mal, auch einen riesen Aufwand. Und was machen wir dann, wenn fast keiner kommt? Ich würde sagen, wenn Jesus sagt, tragt mal keine missionarische Ausrüstung bei euch, sondern seid einfach nur ihr selber. Man könnte fast sagen, seid doch einfach mal nackt. Nur ihr selber als Menschen mit dem, was euch ausmacht. Und mit dem, was euren Glauben ausmacht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass jeder von euch von seinem Glauben reden kann und sagen kann, was der Glaube in eurem Leben ausgewirkt hat. Jeder kann eine Geschichte davon erzählen und sagen, was Gott in eurem Leben getan hat. Wenn ihr über euer ganzes Leben zurückschaut, über eure ganze Biografie, glaube ich, kann jeder von euch und jede von euch sagen, wie Gott euch durchgetragen hat durch euer ganzes Leben. Durch Höhen und Tiefen, ihr habt Segen erlebt, ihr habt auch Zweifel erlebt, ihr habt Brüche erlebt in eurem Leben, ihr habt vielleicht erlebt, dass ein Partner euch verlassen hat oder gestorben ist. Ihr habt viel auch aushalten müssen. Und trotzdem seid ihr Menschen, die sagen können, Gott hat mich durch alles durchgetragen. Und dieses Vertrauen in diesen Gott, das wird mich begleiten bis in Ewigkeit. Und ich habe den Eindruck, wir machen manchmal Sachen, wo wir denken, das ist ein toller Prediger und der hat es genau auf den Punkt und der hat ein tolles Plakat und der hat eine tolle Veranstaltung und dazu laden wir ein. Aber wenn Jesus hier sagt, kein Geldbeutel, keine Tasche, keine Schuhe, dann denke ich, man könnte auch sagen, genau, das, was ihr selber mitbringt als Christen und Menschen, das reicht aus. Ihr seid Jünger und Jüngerinnen Jesu Christi. Ihr seid seine Botschafter und Botschafterinnen. Und das reicht aus. Vertraut darauf, dass Gottes Geist in euch lebt, an eurer Seite ist und dass er eurer Schwachheit aufhilft. In Vers 4 heißt es, und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich wieder euer Friede wieder zu euch wenden. Das war für mich auch ein bisschen neu, die Aussage, dass wir sozusagen Frieden mitbringen und dass ich sozusagen Frieden an einen Ort bringe und wenn ich dann aber gehe, dann geht dieser Friede wieder mit mir mit, wenn er nicht sozusagen eine Anknüpfung findet. Also irgendwie, Jesus sagt im Johannesevangelium, Friede sei mit euch, als er seine Jünger sozusagen aussendet. Das heißt offensichtlich nicht nur sozusagen Frieden für uns, sondern auch, dass wir irgendwie Friedensboten sind, dass wir Menschen sind, die Frieden verbreiten. Und es scheint sowas zu geben wie Kinder des Friedens. Wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Ich kenne eine ganze Menge Gemeinden inzwischen, die tatsächlich mit diesem Vers, Kind des Friedens, mit diesem Ausdruck, versuchen, solche Menschen zu finden, die sagen, wir glauben, dass es in der Umgebung unserer Gemeinde, in der Nachbarschaft, in meiner persönlichen Nachbarschaft Menschen gibt, bei denen schon fast wie so eine Verbindung da ist, dass mein Friede und der Friede, der in dieser Person ist, dass die sich verbinden. Dass man feststellt, wir sind gar nicht so weit auseinander. Vielleicht bist du nicht Christ, aber was du denkst und wie du drauf bist und was du hier bewegen willst, das ist irgendwie relativ nah beieinander. Ich kenne eine Geschichte aus einer Gemeinde hier in Wuppertal, die haben regelmäßig Spaziergänge durch ihren Stadtteil gemacht, um sich zu fragen, wo sind solche Menschen des Friedens, solche Kinder des Friedens? Und in einer Situation hat sich auf einmal ergeben, dass sie eine arabische Frau getroffen haben, die, mit denen sie ins Gespräch gekommen sind und die gesagt hat, ich brauche eine Nähmaschine. Ich muss die Kleidung meiner Familie reparieren und ich habe keine Nähmaschine. Kennen Sie jemanden, wo ich eine Nähmaschine herbekommen kann? Dann sagt einer aus der Gemeinde, ja klar, ich habe eine Nähmaschine, kann ich Ihnen leihen. Aus dieser ganzen Geschichte, aus dieser einen Begegnung ist es geworden, dass die Gemeinde eine Nähstube eingerichtet hat, 8 Nähmaschinen dahingestellt hat und dass aus der ganzen Nachbarschaft Leute kamen, die keine eigene Nähmaschine hatten und in der Gemeinde ihre Kleidung dann reparieren und wieder neu herstellen konnten oder auch ganz neue Kleidung nähen konnten. Ich weiß nicht genau, ob sich da dann jemand bekehrt hat, ob von diesen Leuten, die durch diese Nähstubenarbeit in Kontakt zu dieser Gemeinde gekommen sind, ob daraus Gemeindemitglieder irgendwann geworden sind. Gute baptistische Gemeindemitglieder, die auch ihren Gemeindebeitrag zahlen. Aber was ganz klar ist, diese Gemeinde ist für eine Gruppe von Leuten in ihrer Nachbarschaft zu einem echten Segen geworden. Und die haben jedem weitererzählt, hey, die Christen da drüben in der Rolandstraße, die haben mir geholfen, in meinem Leben klarzukommen. Und das finde ich einfach mal das Grundsätzlichste, zu sagen, wir sind ein Segen geworden. Wir als Gemeinde, wir sind nicht einfach nur da und haben halt da Sonntagsgottesdienst und dann fahren wir wieder nach Hause, sondern wir sind ein Segen in unserer Nachbarschaft geworden. Und ich glaube, solche Menschen des Friedens oder Kinder des Friedens, die können solche Brückenbauer sein, dass man auf einmal merkt, hier, da geht eine Tür auf und da gehen wir durch und da helfen wir. In Vers 5 heißt es, in demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Ich glaube, was sich damit verbindet, ist, in demselben Haus zu bleiben, heißt irgendwie Teil einer konkreten Gruppe von Menschen zu werden. Also stellt euch vor, die Jungen ziehen durch diese Gegend hier, also von mir aus bis nach Mülheim, ja, helfen bei der Ernte. Und dann müssen sie abends irgendwo schlafen. Also wahrscheinlich bei den Leuten, denen sie gerade bei der Ernte geholfen haben. Und dann helfen sie morgen nochmal und dann helfen sie morgen nochmal. Und dann werden sie Teil dieser Gemeinschaft. Dann lassen sie sich ganz auf diese Menschen ein, bei denen sie gerade untergebracht sind. Dann wohnen sie da, dann bekommen sie da zu essen und dann wird ihnen gesagt, geht nicht von einem Haus zum anderen, sondern bleibt an einem Ort. Wenn ihr einmal sozusagen euch eingelassen habt auf eine konkrete Gemeinschaft, dann bleibt da einfach. Überlegt nicht, wenn euch das Essen nicht schmeckt oder wenn es irgendwie Streit gibt abends, vielleicht gehe ich ja ein Haus weiter, da sind die netteren Leute. Ja? Sondern bleibt an diesem einen Ort. Lasst euch auf die Menschen ein, mit denen ihr euch einmal verbunden habt. Und geht mit ihnen durch Höhen und Tiefen und durch Stress und durch Alltag und durch Dinge, die blöd sind und durch Dinge, die gut sind. Seid da, seid Menschen, die das Leben anderer Menschen begleiten. Ich habe vor kurzem, also es ist nicht direkt vor kurzem, aber es ist eine Erfahrung, die ich die ganze Zeit sozusagen mache. Ich habe Leute erlebt, die in die Nachbarschaft meiner Eltern gezogen sind. Und die für mich ein total fantastisches Beispiel dafür sind, dass sie sich einfach darauf einlassen, wer da ist. Die sind also direkt in das Haus neben meinen Eltern gezogen. Ich kenne die fast gar nicht. Ich habe die ab und zu mal gesehen, weil ich ja meine Eltern wohnen in Freiburg. Auf jeden Fall, die haben irgendwie so signalisiert, so, wir sind jetzt hier und wir sind mal interessiert, wer hier alles wohnt und was ihr so macht und wer ihr so seid. Und haben eine Institution ins Leben gerufen, die heißt Tonnenfest. Das Tonnenfest funktioniert so, einmal im Monat wird die Biotonne rausgestellt. Ne? Also alle fahren dann ihre Biotonne an den Straßenrand, weil morgen kommt die Müllabfuhr. Ne? So. Und abends um 6 steht bei denen auf der Biotonne eine Kiste Bier. Und sie haben einfach gesagt so, Leute, bei uns 6 Uhr Tonnenfest. Haben lauter Zettel bei den Nachbarn in die Briefkästen geschmissen. Keiner wusste, was ein Tonnenfest sein soll. Aber die Ersten sind mal hingegangen und haben gedacht, wir gucken mal. So. Und dann beim Tonnenfest, jo, steht halt diese Kiste Bier auf der Biotonne, stinkt ein bisschen, ist ein bisschen komisch so, ja. Aber hey, lass uns doch mal kennenlernen und einfach ein Bier zusammen trinken. Das ist ungefähr, ich sag jetzt mal so 6, 7 Jahre her. Und durch dieses Tonnenfest haben sich die ganzen Leute in der Nachbarschaft ganz neu und ganz anders und ganz ungezwungen kennengelernt. Das ist ja nicht so, wo man muss dann was Tolles kochen, wo der Nachbar denkt, oh, die können ja aber kochen. Und man muss irgendwie nicht irgendwie die Wohnung aufräumen, weil die Leute reinkommen und man denkt so, oh, gucken die jetzt aber, ob da überall Staub gewischt ist oder sowas, ja? Sondern, wenn man an der Biotonne steht und ein Bier trinkt, Biotonne und ein Bier trinkt, dann ist man einfach ganz normal, ungezwungen und man lernt sich kennen. Und nach einiger Zeit wurde aus dem Tonnenfest das Kurvenfest, weil sie dann irgendwie gesagt haben, wir nehmen mal die ganze Kurve von der Straße hier, stellen da Biertische hin und treffen uns mal einen ganzen Nachmittag, so irgendwie im Sommer. Und das machen sie jetzt alles regelmäßig, Tonnenfest, Kurvenfest und so weiter. Und ich nehme an meinen Eltern wahr, dass die ganz anders mit ihrer Nachbarschaft umgehen. Obwohl meine Eltern ja gar nicht die Initiatoren von diesem Tonnenfest sind, sondern sie treffen nur ihre Nachbarn regelmäßig und irgendwie anders und ungezwungen. Und sie machen halt ab und zu auch so ein Kurvenfest, wo dann der eine irgendwie Hackbällchen mitbringt und der andere irgendwas. Ja. Und dadurch entsteht eine völlig andere Gemeinschaft. Wenn meine Eltern jetzt über ihre Nachbarn reden, erzählen sie mir andere Geschichten und irgendwie erzählen sie auch fröhlicher über ihre Nachbarschaft. Die mögen ihre Nachbarschaft jetzt ganz anders als vorher. Und das ist für mich ein super Beispiel für diesen Vers, ja. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen, bleibt in dem Haus, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und wenn wir solche Leute wären, die so in unserer Nachbarschaft aktiv sind, die so Menschen in Verbindung bringen und die jetzt dafür sorgen, dass der dem die Bohrmaschine ausleiht und der sagt, ach, du willst dir den Dachstock neu ausbauen, ich kenne da einen der und so weiter, dann hat man irgendwie was Gutes getan für seine Nachbarschaft. Und ich glaube, auch das ist Mission, auch das ist irgendwie ein Zeugnis dafür, dass man dem Leben zugewandt ist und dass man Menschen zu was Gutem Gemeinsamen motiviert. Und jetzt stellt euch vor, irgendwann finden die Leute raus, dass diese Leute, die dieses Tonnenfest gemacht haben, ja Christen sind. Dann wird keiner sagen, ach, diese Christen, das sind doch diese komischen Leute, die sich da sonntagmorgens treffen und irgendwie so eine Feier da machen, die keinen mehr interessiert. Sondern die werden sagen, ach, das sind Christen, das ist ja abgefahren. Was die wohl für einen Gottesdienst haben. Das sind ja total nette Leute, da muss ich eigentlich mal hingehen. Aber vielleicht muss man auch erst ein Tonnenfest machen und dann einen Gottesdienst. In Vers 6 heißt es, und wenn sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Das ist für Juden mit strengen Speisevorschriften zwar noch einfach, wenn es in einem jüdischen Haus ist, aber bei den Samaritanern würde es schon ein bisschen schwieriger werden. Also je nachdem, wo man unterwegs ist, könnte es bedeuten, einfach das zu essen, was einem vorgesetzt wird, das passt auf jeden Fall nicht jedem. Aber es ist irgendwie auch eine Art und Weise, wenn ich das Essen dessen esse, der mich einlädt, dann sage ich, dann ist es eine Art Wertschätzung. Dann sage ich so, das, was du mir anbietest, das, was dir schmeckt, das esse ich jetzt einfach auch. Und ich lasse mich auf deinen Lifestyle ein und ich finde es erstmal gut. Und ich sage nicht so, das schmeckt mir aber nicht, ich würde gerne das und das haben. Ich habe mal in Essen mit meiner ehemaligen Frau, haben wir in so einem großen Haus gewohnt, im Erdgeschoss hat ein lesbisches Pärchen gewohnt. Und meine Frau und ich, wir haben so eine Tradition entwickelt, dass wir irgendwie das ganze Haus einmal im halben Jahr einladen zum Essen. Also wir haben damit angefangen und dann war klar, so die anderen machen das jetzt auch. Dieses lesbische Pärchen, die unten gewohnt haben, sind Veganer. Und ich bin ja keiner. Ne? Mir schmeckt anderes Essen. Und dann kamen wir da runter und die hatten den Tisch gedeckt und die hatten gegrillt und die hatten Seitan eingelegt. Das ist irgendwie so ein Weizenzeug. Und dann war irgendwie klar so, wir sind vegan, wir haben eigentlich fast nur Veganes. Und auf unserem Grill wollen wir eigentlich auch nicht, dass neben dem Veganen jetzt auch noch euer Fleisch brutzelt so und auf unser Veganes draufspritzt und so weiter. Und dann habe ich intuitiv gemerkt so, das ist jetzt so und fang bloß nicht an zu meckern. Weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass mich Leute wegen meinem Essen irgendwie angestänkert haben und irgendwie gesagt und irgendwie signalisiert haben so, das, was du da mitgebracht hast, das will ich nicht essen, damit will ich nichts zu tun haben. Und das ist eine Art von Ablehnung. Also, sagte ich mir, okay, keine Ahnung, wie Seitan schmeckt, aber ich esse es jetzt einfach. Und ich werde einfach einen schönen Abend haben, egal wie das Essen schmeckt, egal ob es mein Ding ist oder nicht. Und ich finde, dass wir haben manchmal so eine Art und Weise, dass wir den Lebensstil anderer Menschen abwerten. Und dass wir so denken, unser Lebensstil, unsere Erkenntnis, unsere Wahrheit ist ja doch was Besseres. Ich würde sagen, natürlich, wir haben das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Ja? Wir haben erlebt, dass Jesus unsere Schuld vergibt, uns ewiges Leben schenkt, uns diese frohe Botschaft gibt und nicht nur gibt, sondern sie uns durchdringt und sie unser Leben verändert. Aber das ist kein Grund, hochmütig auf andere zu schauen und zu sagen, was du machst und wie du lebst und was du isst, ist schlechter. Und das ist für mich, oder dieser Vers drückt es für mich so aus, dass ich, auch wenn ich der Meinung bin, das, was ich habe, ist fantastisch, dann will ich nie jemand anderem signalisieren, was du hast, ist nicht so toll. Und was du hast, ist falsch. Sondern ich will dem anderen einfach mal mit Interesse begegnen, seinen Lebensstil kennenlernen und einfach seine Seitanschnitzel essen. Und sagen, wenn sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und bedankt euch sehr herzlich, dass ihr bewirtet werdet. Und fertig. In Vers 7 heißt es, und heilt die Kranken, die dort sind. Kann ich gar nicht. Hat jemand von euch die Gabe der Heilung? Hast du jetzt gestreckt? Also es gibt in meinem Leben einige Situationen, wo wir gebetet haben und Menschen sind gesund geworden. Das finde ich ganz großartig. Es gibt Heilung durch Gebet. Aber ich habe nicht die Gabe der Heilung. Ich würde mich ein bisschen überfordert fühlen, wenn Jesus jetzt sagt, so jetzt geh mal irgendwie in die Walter-Fleck-Straße, klopf an den Türen und frag mal, ob jemand krank ist und dann betest du für die. Aber was ich habe und was ich kann, ist, dass ich Menschen, die vielleicht in schwierigen Situationen, in kranken Situationen sind, helfen kann. Dass ich Menschen beistehen kann, dass ich mich um sie kümmern kann. Ich kann mich auch darum kümmern, dass kranke Strukturen oder kranke Beziehungen oder kranke, sag ich jetzt mal, Situationen in der Gemeinde, dass die gesund werden. Ich kann mich an allen möglichen Stellen dafür engagieren, dass Dinge heil werden. Ich glaube auch, dass wir als Christen das Gesundheitssystem unseres Landes oder dieser Welt wäre gar nicht vorstellbar ohne Christen. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich möchte mich, weil ich Christ bin, um Menschen kümmern, die leiden und denen es wirklich schwierig geht. Also von daher, wenn hier steht, heilt die Kranken, die dort sind, dann würde ich sagen, ja, es ist unser Auftrag, für Heil und für Heilung zu sorgen, entweder indem wir für Menschen beten oder indem wir uns um andere Dinge kümmern, die krank und verletzt sind. Und dafür stehen, dass Jesus sagt, er ist gekommen, uns das Leben in Fülle zu bringen. Und das bedeutet eben Heil und Heilung. In Vers 8, der letzte Vers, den ich nochmal sozusagen betonen will. Und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also da heißt es, da steht es dann doch. Sprecht von eurem guten Gott, sprecht von eurem Glauben, sprecht davon, was euer Leben ausmacht, verkündigt das Evangelium. Da steht es dann doch. In einem langen Text von verschiedenen Aufträgen, sozusagen, kommt dann doch noch der Missionsbefehl oder der Auftrag zu predigen. Das finde ich ziemlich interessant. Also nicht, dass er kommt, sozusagen, dass wir predigen sollen, sondern interessant finde ich, dass das ganz am Ende steht. Also es steht nicht am Anfang, sozusagen, ich sende euch aus auf eine Missionsreise, predigt das Evangelium. Sondern es steht nicht mal in der Mitte, sondern es steht ganz am Ende. Und es steht auch nicht irgendwie groß ausgestaltet und irgendwie erklärt und was weiß ich was, sondern es steht fast so ein bisschen lapidar, ganz am Ende in so einem Nebensatz. Und sagt ihnen, also angeschlossen, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Also es ist irgendwie nicht die Hauptaufgabe und das Allerwichtigste oder das Zentrale oder das, was diese ganze Missionsreise sozusagen ausmachen soll, predigt das Evangelium, drängt es den Leuten quasi auf. sondern ganz am Ende steht und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahegekommen. Und das finde ich interessant, dass Jesus sagt, tut doch erstmal das. Tut doch mal das. Seid mal ein Segen in eurer Nachbarschaft. Helft den Leuten, die Ernte einzubringen. Lasst euch eure Nachbarschaft ein. Lernt die erstmal alle kennen. Und dann steht da und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und ich glaube, wenn wir all die anderen Dinge gemacht haben und dann sagen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen, dann verstehen die Leute das schon, weil sie schon gemerkt haben, was es in unserem Leben bedeutet, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Weil sie an uns schon gesehen haben, dass wir Jünger des Reiches Gottes sind oder Bürger des Reiches Gottes sind. Soweit meine Beobachtung zu diesem Text oder die Verse, die ich sozusagen besonders betonen wollte. Für mich ist es tatsächlich, wie ich am Anfang auch gesagt habe, eine etwas andere Art, über Mission nachzudenken, eine etwas andere Art, über Gemeinde nachzudenken. Und es ist für mich irgendwie eine Art, die mir mehr entspricht, die ich angemessen finde. Eine Art, die ich mehr als meine eigene empfinden kann, als wenn ich sage, so einmal im Herbst machen wir eine missionarische Veranstaltung. Die planen wir dann lange voraus und da laden wir jemand ein und das ist dann Mission. Und da sind viele Programme und Zettel und dies und das. Das ist irgendwie für mich nicht mehr Mission, sondern eher das, was dieser Text hier beschrieben hat. Oder vielleicht auch eher das, was von den Christen, von den Missionaren in Sri Lanka, was ich vorhin geschildert habe, dass geschwiegen wird, dass zugehört wird, dass gebetet wird, dass man sich einfach auf das einlässt, was man vor der Haustür findet. Und dass man dann durch die Dinge, die man tut, das Evangelium predigt. Es gibt einen Ausspruch von Franz von Assisi, oder der wird ihm zumindest zugesprochen, dass er das gesagt hat. Und ich finde, dieses Zitat fasst das sehr, sehr gut zusammen. Franz von Assisi hat gesagt, predige das Evangelium alle Zeit. Und wenn nötig, benutze Worte dazu. Guter Satz, oder? Predige das Evangelium alle Zeit und wenn nötig, dann benutze Worte dazu. Also kann Mission vielleicht auch einfach das sein, ohne eine riesengroße Vorbereitung, nur mit dem, was Jesus sie gelehrt hat, in Anführungszeichen nackt loszugehen, Menschen bei der Arbeit zu helfen, mit ihnen zu essen, gute Nachbarn zu sein und in ihrem Leben einfach ein Segen zu sein und dann auch davon zu erzählen, was unser Glaube bedeutet, was unser Glaube für uns ist, was er ausmacht und wie er sozusagen erklärt werden kann. Etwas später in dem Text heißt es, die 72 kamen voller Freude zurück. Es ist ganz viel geschehen und sie sagen, sogar die Dämonen haben uns gehorcht. Und Jesus sagt, und ich habe den Satan vom Himmel fallen sehen wie ein Blitz. Also, was dann passiert ist, ist, das Reich Gottes ist wirklich sichtbar geworden. Die Dunkelheit ist vertrieben worden. Es ist das Licht des Evangeliums ausgebreitet worden. Es ist viel passiert. Und das ist natürlich auch mein Wunsch für euch. Zum einen, dass ihr die Art und Weise von Missionen findet, die wirklich zu euch passt. Dass ihr vielleicht Personen und Anknüpfungspunkte in eurer Nachbarschaft, in eurem Leben findet, wo ihr merkt, da werdet ihr gebraucht. Dass ihr seht, da kann ich einfach helfen, da kann ich jemand bei der Ernte helfen oder bei der Autoreparatur, dass ihr spürt, ihr könnt Not lindern durch das, was ihr tut, könnt ihr einen relevanten Beitrag leisten in eurer Nachbarschaft, dass ihr vielleicht solche Kinder des Friedens trefft und merkt, mit denen kann ich gemeinsam was bewegen, dass ihr gute Beziehungen baut zu den Menschen in dieser Stadt, in dieser Nachbarschaft und dass ihr dann mit diesen Menschen zusammen erlebt, wie das Reich Gottes sichtbar wird. Mit einzelnen Menschen, mit Gruppen und hier in der Gemeinde. Das ist mein Wunsch für euch und dazu segne euch Gott. Amen.